8 einen leeren Bilderrahmen. Eine Vision ist ja so etwas wie ein Bild, das man hat, ein Bild von der Zukunft. Und ich wollte diese Predigt heute mit einer Frage beginnen, und zwar: Welche Vision hast du für dein eigenes Leben? Vielleicht ist dir die Frage zu groß. Deshalb würde ich sie gerne ein bisschen runterbrechen. Man kann sagen, welche Vision hast du für dein Berufsleben? Oder für deine Partnerschaft? Für deinen Körper? Vielleicht hast du da ja auch ein Bild davon. Also wie es mal sein soll. Für deine Freunde? Für deine Wohnsituation? Für die Mitarbeit in der Gemeinde? Für dein Gebetsleben, für deine Beziehung zu Gott. Also die Frage ist, welches Bild stellt sich jetzt dar? Soll es so bleiben? Ist ja okay. Oder soll sich etwas ändern? Wird es vielleicht bunter, farbiger oder völlig anders? Wie soll die Zukunft aussehen? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass du einen großen Einfluss darauf auch hast, wie es dann weitergehen wird, wie sich alles weiterentwickeln wird. Wie war es bei mir? Schon als Kind wusste ich, dass ich einmal heiraten möchte und Kinder bekommen. So, das wusste ich. Und es hat sich auch mit Gott, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jemanden findet, ja, der einen heiraten will. Und auch Kinder bekommen ist auch nicht selbstverständlich, das ist ganz klar. Aber wenn ich nicht das auch gewollt hätte und verfolgt hätte, dann wäre es auf jeden Fall nicht, hätte es nicht geklappt. Aber dieses Bild war in mir drin. Mit dem Beruf, das war ein bisschen schwieriger. Da haben sich verschiedene Bilder in diesem Bilderrahmen befunden. Das fing dann irgendwie an mit Bauer. Mir haben die Schweine so gut gefallen in meinem Spielkasten. Das wird den Andreas freuen. Tierpfleger, Wildhüter in Kanada, Tischtennisprofi wollte ich werden. Also immerhin bin ich so gut geworden, dass ich eine Menge Leute schlagen kann, nur unseren letzten Hausmeister nicht. Ne? Der hat mich geschlagen. Aber der spielt ja auch im Verein und ich habe es ja auch gemacht. Aber der neue Hausmeister, das müssen wir noch ausfechten, Thomas. Organist wollte ich werden, Lehrer, aber alles das war es nicht. Es hat sich herauskristallisiert, Theologie und Pastorenberuf, das ist das Bild von der Zukunft, das sich bei mir dann verfestigt hat, wo ich dachte, das ist richtig für mich und stimmig. Und ja, jetzt bin ich es auch. Und aber ohne dieses Bild von der Zukunft wäre ich es nicht geworden. Bevor wir nach Darmstadt ziehen konnten, mussten wir eine passende Bleibe finden. Das ist bekanntlich nicht so leicht, das merken viele, die jetzt auch in der ähnlichen Situation stehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, geht man irgendwo ins Umland und da sind vielleicht die Wohnungen auch ein bisschen günstiger und so. Und ich habe dann wirklich gesagt, du musst dich mal hinsetzen und dann mal schauen, eine Vision quasi entwickeln, wo soll es denn eigentlich jetzt genau hingehen. Und dann habe ich mich hingesetzt und gebetet, Herr, was ist richtig? Und dann, ich habe das dann aufgeschrieben, ich habe mir das tatsächlich nochmal rausgeholt, diesen Zettel, da steht dran vor Vision, ne? Darmstadt fängt wirklich an, uns ans Herz zu wachsen. Das war so der erste Satz. Ist richtig cool, 5 Jahre her, hat sich weiterentwickelt. Wir suchen die Identifikation mit der Stadt und ihren Menschen. Also die war noch nicht so stark, aber die hat sich dann immer mehr entwickelt. Deshalb zieht es uns bei der Frage nach dem Wohnort momentan stärker ins Stadtgebiet als in die Vororte. Hier in Darmstadt würden wir gerne unseren Ort finden, an dem wir uns verwurzeln können. Da waren noch viele andere Details auch drin, echt richtig detailliert, und genau so ist es dann auch geworden. Also auch die anderen Details, die lese ich euch jetzt nicht vor, würde auch zu lang, aber tatsächlich, dieses Bild von der Zukunft hat sich realisiert und Gott hat es geschenkt, dass es so werden konnte. Auch für die Gemeinde ist in den letzten Jahren eine Vision gewachsen. Sie entstand in meinem Herzen, aber auch in den Herzen vieler anderer. Gemeinsam haben wir das Bild Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ja, auch Renate und Gerhard, ihr seid stark mit dabei gewesen von Anfang an. Und Heimat geben, Gottes Liebe erleben, ihr habt das schon so wunderbar auch heute anschaulich gemacht. Das ist so unsere Vision, unser Leitbild geworden. Wir möchten, dass Menschen in unserer Gemeinde Heimat finden und Gottes Liebe erleben. Was bedeutet das konkret? Und da passt es, Till, dass du heute ja auch berichtet hast von der letzten Woche. Und ich erinnere mich daran, dass wir vor einigen Jahren, wann war das, in Kassel zusammen auf dem Bundesrat waren. Da waren wir Delegierte der Gemeinde. Und abends saßen wir beim Bierchen noch zusammen. Oh, ja. Und dann bei einem Bierchen, genau, für Till. Saßen wir noch zusammen und dann hast du mir auch erzählt von dieser Vision, vom Winterspielplatz. Du hast damals auch connected, ne, hast auch Leute nochmal interviewt, die das auch machen, dieses Projekt, und das hat schon in dir gelebt und du hast diese Vision schon entwickelt und hast einfach davon gesprochen, und das war bevor wir die Sachen angeschafft haben und so weiter, ne? Und schaut an, was daraus geworden ist, dafür, diese Vision, die Gott Till geschenkt hat, die Till auch weiterentwickelt hat, wo er Mitstreiter gefunden hat. Und eigentlich, finde ich, passt diese Vision vom Winterspielplatz so perfekt in diesen großen Rahmen hinein, Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Und aber ohne diese Vision, ohne dieses Bild und ohne, dass er das weiter ausgestaltet hätte und da wirklich hinterher gewesen wäre, sich angestrengt hätte, hätte das nicht funktioniert. Dann würden wir das heute nicht erleben. Menschen sollen zum Glauben an Jesus Christus kommen und die Gemeinde soll dadurch wachsen. Das kommt ja auch immer wieder durch, sagen wir auch immer wieder, aber das ist wichtig, darum geht es. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vision, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass die Gemeinde wächst, dass das direkt aus dem Herzen Gottes kommt. Ich möchte euch da auch ein Wort der Schrift auch mit hineinnehmen, Johannes 15, Vers 8, darin sagt Jesus, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Machen wir einen kleinen Sprung. Und dann sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also ich habe euch ausgesucht. Ich habe euch gesehen und gesagt, ihr seid jetzt zuständig. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Und dann sagt er noch, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Wenn Jesus von Frucht und Ernte spricht, meint er nicht jetzt die Feldfrüchte, sondern Menschen, die zu Gott finden, die für den Himmel geerntet werden. Er sagt einmal, diese Welt, die ist weiß, also so reif zur Ernte, und es geht darum, dass die Menschen geerntet werden für den Himmel, damit diese Ernte nicht verloren geht in die Sinnlosigkeit hinein, sondern in Verbindung kommt mit Gott und in die Ewigkeit hineinfindet. Die Menschen sind Gott wichtig, jeder einzelne Mensch. Und mir ist es an einem persönlichen Beispiel auch noch einmal so deutlich geworden, wie wichtig und wertvoll jeder einzelne Mensch Gott wirklich ist. Vor vielen Jahren sind wir als Familie, als unsere Kinder noch klein waren, die Jüngste war 3 Jahre alt, am Gardasee zum Campen gewesen. Und wir hatten alles schon aufgebaut und unsere jüngste Tochter war mit unten am Ufer. Hunderte von Menschen waren auch dort, haben gebadet und plötzlich war sie weg. 3 Jahre alt. Das war wirklich, ja gut, erst mal unruhig und sagt, guck mal, und dann haben wir sie nicht gefunden. Und es hat sich hingezogen. Also Eltern, die das kennen, das ist der Albtraum, wirklich der Oberalbtraum. Und es hat wirklich lang gedauert, wir haben dann gesucht und so. Und ich habe dann nicht gesagt, ach, ich habe ja noch eine andere Tochter. Ne? Sondern klar, und wie glücklich wir waren, als sie dann endlich wir sie gefunden haben oder sie kam irgendwie, Gott sei Dank. Also bis heute hin bin ich so dankbar, weil sie natürlich genauso wichtig ist wie die andere Tochter und wie jeder andere Mensch auch. Und Gott denkt ja auch nicht, naja, hier sind ja schon ein paar, ne? Das reicht mir doch, ne? Da kommt es ja auf die anderen jetzt gar nicht so an. Sondern Gott ist wirklich jeder einzelne Mensch so wichtig. Jesus erzählt mir ein Gleichnis von 100 Schafen und einem Hirten und da ist ein Schaf weg und dann lässt er sie alle stehen und geht dem einen Schaf nach. Das ist die Aussage, was Gott jeder Einzelne bedeutet. Und darum geht es, wenn wir sagen, wir wollen Menschen Heimat geben und dass sie Gottes Liebe erleben. Gott liebt jeden Menschen in Darmstadt und er möchte, dass wir den Menschen, die noch nicht hier sind, die er aber in seine Liebe hüllen will, die er retten will, dass die auch ihn finden können. Und dafür sind wir da, darum geht es. Vor kurzem war ich in einer anderen Gemeinde, das ist auch mal ganz erfrischend. Hört man mal einen anderen Pastor. Im Jesuszentrum Nürnberg. Und der hat auch cool gepredigt. Und vor allen Dingen habe ich da was kennengelernt, das fand ich stark. Und zwar immer, wenn ein Mensch zu Jesus Christus findet und zum Glauben findet, in der Gemeinde, dann bekommt er eine Glühbirne in die Hand gedrückt. Und dann gibt es im Foyer so ein großes Brett, da sind viele Fassungen drin und da brennen schon viele drin. Dann kann er sich eine Leiter holen, hochsteigen und dann seine Glühbirne da reindrehen und dann fängt die an zu leuchten. Und das fand ich so richtig cool, das hat mir gefallen, das wollte ich euch auch heute demonstrieren. Hoffe, dass es jetzt auch funktioniert. Ah, ja, wunderbar. Das ist das Ziel. Wir wollen Menschen zum Leuchten bringen. Dass sie wirklich durch den Glauben an Jesus Christus in ihre Bestimmung kommen und gerettet werden. Und das ist doch wirklich eine wunderbare Vorstellung. Wir sagen immer, so viele Lichter, die da sind und das Haus erhellen, darum geht es. Ja, das ist die Vision, ein motivierendes Bild für die Zukunft. Was fehlt jetzt noch? Die Strategie. Wie wollen wir das denn praktisch umsetzen? Das ist sehr wichtig. Vision ohne Strategie irgendwo bringt nichts. Ne? Man muss einen Plan machen. Und Jesus hat ja schon einen Wegweiser gegeben. Er hat gesagt in Vers 16, werdet meine Jünger. Werdet meine Jünger. Es geht also dabei, wenn Menschen Heimat finden und Gottes Liebe erleben, dass sie Jünger Jesu werden. Und wie war das bei Jesus damals? Jünger sind Schüler, die sind mit ihm, sind immer bei ihm gewesen, hinter ihm hergegangen. Die haben Gemeinschaft gehabt mit den anderen Jüngern. Sie haben gemeinsam Erfahrungen gemacht, Einsätze, Auswertungen und so weiter. Also das war ein richtiger Entwicklungsprozess und ein Weg. Und genauso, denke ich, haben wir auch erkannt, dass wir 4 Wachstumsschritte der Jüngerschaft definieren müssen, die Menschen gehen, wenn sie eben Heimat finden und Gottes Liebe erleben. Das ist übrigens nicht nur unser Privileg, diese 4 Schritte zu erkennen, sondern viele Gemeinden haben das schon erkannt, dass das richtig die zentralen Schritte sind. Das erste, lerne Gott kennen. Ist ja ganz logisch. Am Anfang steht, dass man Gott kennenlernt und sich entscheidet auch für Jesus. Der zweite Schritt, werde Teil der Gemeinschaft. Das war bei Jesus ja auch so. Die sind ja auch Teil von dem Jüngerkreis geworden. Und die wichtigsten Lernerfahrungen, die macht man nicht in der Studierstube, sondern wenn man mit anderen zusammen ist. Manchmal auch dann, wenn es nicht funktioniert und wenn es Konflikte gibt. Bei den Jüngern Jesu war es das übrigens auch so. Die haben sich ja auch, haben richtig viele Konflikte gehabt und daran sind sie gewachsen. Fehler zugeben, sich entschuldigen, ne? Neu anfangen dürfen. Daran wächst man. Das dritte, entdecke deine Berufung. Also in diesem Prozess, da merkt man auch dieses wunderbare göttliche Design, das jeder Einzelne hat. Jeder ist ja hier anders, wenn ich schon reinschaue. Ihr seid so verschieden und jeder ist so toll gemacht von Gott. Und wir haben unterschiedliche Gaben. Aber es gilt es auch zu entdecken und auch zu sehen, jeder hat auch eine unterschiedliche Bestimmung und Berufung. Und dann ist der logische 4. Schritt natürlich, mach einen Unterschied, mach die Welt besser, würde ich sagen. Veränder die Welt, bring Gottes Licht und Liebe in diese Welt hinein und fang da an, wo du jetzt schon bist. Wenn man diese 4 Bereiche hat, wir haben gesagt, wie wenden wir das jetzt konkret im Gemeindeleben an? Deshalb sagen wir, lerne Gott kennen. Das geschieht, sag ich mal, zuallererst im Gottesdienst. Und deshalb wollen wir unsere Gottesdienste so gestalten, wir arbeiten dran, dass es Menschen, die noch nicht hier sind, es leicht fällt, hier reinzukommen und Gott kennenzulernen. Könnt ihr da mithelfen? Wichtiger Punkt, darauf kommen wir noch. Das zweite wäre Teil der Gemeinschaft. Wie kann man das in Kleingruppen, unsere Hauskreise, Kleingruppen, das sind die Orte, wo man dann Gemeinde zum Anfassen hat. Man kommt in die Gemeinde und zu Gott durch den Gottesdienst, aber man bleibt durch die Kleingruppe, durch die Beziehungen, die man hat. Bist du schon in der Kleingruppe? Ja, das dritte, entdecke deine Berufung, ja dafür Seminare. Wir haben da noch nicht so das eine Angebot, aber wir sagen Seminare. Ja, Schritte, Selbsterfahrung, Schulung, das ist der Punkt. Begleitung, Mentoring, wie Menschen in ihre Berufung kommen. Und das vierte, mache einen Unterschied. Ja, wo kann man in der Gemeinde am besten den Unterschied machen? In unseren tollen Dreamteams, in unseren Mitarbeiterkreisen, in der Technik, im Lobpreis, in Begrüßung, im Kinderdienst. Wir haben so viele wunderbare, tolle Dienste und alles ist wichtig. Da fangen wir mal an und da konzentrieren wir uns drauf. So, jetzt haben wir Vision und Strategie. Was fehlt uns noch? Sind wir schon perfekt? Wir haben erkannt, noch ein dritter Punkt ist total wichtig und entscheidend, nämlich die Kultur. Schon mal gehört? Kultur. Peter Drucker, ich glaube, das ist, muss man so aussprechen, weil er Österreicher war, Peter Drucker sagen die Amerikaner, ne? Hat gesagt, Culture eats strategy for breakfast and vision for lunch. Habe ich lange geübt. Ich sage es jetzt auf Deutsch, Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück und die Vision zum Mittagessen. Darüber muss ich erstmal nachdenken, ne? Peter Drucker musste es wissen, er war, galt als einer der einflussreichsten Management-Vordenker aller Zeiten. Was bedeutet das konkret? Also eine Gemeinde hat die Vision, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Kinder sich zu Hause fühlen und Familien. Gut, dann entwickelt sie einen guten Kindergottesdienst und hat ein schönes Programm, was sie dort macht. Und dann sollte es ja eigentlich funktionieren, oder? Aber das Problem ist, dass im Gottesdienst und wenn irgendwie die Leute, die in der Gemeinde sind, irgendwo ein Kind sehen oder hören, dann verzieht sich ihr Gesicht irgendwie so und merkt, boah, das gefällt ihnen überhaupt nicht und kann man nicht mal leise sein. Und dann beschwert man sich und sagt vielleicht dann auch denjenigen Menschen, ihr Kind ist immer so laut, ihr Baby schreit so laut. Ne? Sagen Sie dem Baby mal, dass es leise sein soll. Funktioniert nicht, die Familien gehen wieder weg. Die gute Nachricht ist, bei uns ist das ganz anders. Deshalb habe ich auch das Beispiel gewählt. Wir sind, denke ich, eine kinderfreundliche Gemeinde. Wir freuen uns, wenn wir die Kinder hören und mein Herz geht sowieso immer auf. Genau, und das ist einfach, und wir merken das auch, dass das auch Segen bringt, wenn auch diese Kultur da ist. Aber zur Kultur gehören eben auch noch ganz andere Punkte. Was für eine Kultur gehört zu unserer Vision, Heimat geben, Gottes Liebe erleben? Ich denke auf jeden Fall Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit. Wie ist das mit der Gastfreundlichkeit bei uns? Ja, also ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, es ist so eine tolle Gemeinde. Ich bin hier so gastfreundlich aufgenommen worden und so. Die sind auch hier. Genau. Es gibt aber auch ein paar Leute, die sind nicht hier, weil sie das anders erlebt haben. Es sind Gott sei Dank, glaube ich, nicht so viele, aber es gibt sie. Ich habe es inzwischen mitgekriegt. Man bekommt es dann auch irgendwo mit. Die sind tatsächlich ein paar Wochen sogar gekommen, sind irgendwie, haben sie aus welchen Gründen auch immer, nicht so den Zugang gefunden zu einer Beziehung. Konnten nicht andocken. Warum auch immer. Ich will das gar nicht bewerten, aber es war so. Wir haben sie einfach übersehen und irgendwie nicht hingekriegt und die kommen auch nicht mehr. Oder vielleicht kommen sie nochmal, probieren es nochmal. Jetzt habe ich überlegt, wie macht man sowas? Man bewertet die Sache auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? 1 ist, oder 0 ist nichts und 10 ist so richtig super. Wo stehen wir? Interessanter Prozess im Coaching. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Leute hat, ein Ehepaar, wo stehen wir? Der eine sagt 3, die andere sagt 6. Okay, mitteln wir das irgendwo. Ne? Ich habe so gesagt, na, vielleicht sind wir so 6,5. Guido? Kann sein? Nee. Also ich sage, wir sind auf jeden Fall auf der positiven Seite, weil unsere Kultur unterstützt unsere Vision. Aber wenn wir überlegen, wir kommen von 6, 6,5 auf 8, das würde schon einen enormen Schub geben, dass wir das noch viel besser leben könnten, dass noch viel mehr Menschen sich hier zu Hause fühlen und hier ankommen würden. Und das ist ein Punkt, wo es sich wirklich lohnt zu arbeiten dran, dass wir sagen, lasst uns hier die Kultur verbessern. Und wir sind jetzt in der Gemeindeleitung eigentlich gerade erst dabei zu gucken, boah, welche Faktoren sind eigentlich alle da wichtig? Das ist ja so vieles unbewusst und wir können euch noch nicht die Liste der perfekten Werte jetzt hier vorstellen, aber ich habe nochmal überlegt, was gehört noch dazu? Einfach Wertschätzung, habe ich gedacht. Das ist, oder haben wir auch gedacht, Wertschätzung, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Das hat ja viele Aspekte. Ich vertiefe das jetzt nicht. Freundlichkeit. Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen, ja, das ist überhaupt eine Grundhaltung. Und auch Liebe zu Gott, weil darum geht es ja. Menschen kommen ja hierher, weil sie auch Hunger haben nach Sinn und nach Gott. Und das spüren sie, wenn wir Gott lieben. Und zusammenfassend habe ich gesagt, fiel mir so der Begriff Jesus Culture ein, so ein bisschen anglisierend. Gibt es wohl auch eine Band, Jesus Culture. Jesuskultur, darum geht's. Und lass uns miteinander daran arbeiten. Das ist nicht nur die Aufgabe der Gemeindeleitung, sondern von uns allen. Was ist die Jesuskultur, die wir leben wollen, die es Menschen leicht macht, Jesus zu finden? Seid ihr dabei? Ja? Wäre echt cool. Dafür ist ja der Visionsgottesdienst da. Puh. Also wir haben Vision, Strategie und Kultur. Also diese Gleichung, das addiert, haben wir jetzt automatisch Wachstum und Frucht? Die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden. Aber eine Garantie ist es auch nicht. Weil am Ende ist es immer wichtig, dass Gott selber uns diese Frucht gibt. Es ist Gottes Werk, es ist Gottes Gnade. Und deshalb sagt Jesus auch, Vers 16, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Und auf dieses Bitten, da kommt es wirklich an. Wir brauchen Gottes Hilfe. Er muss uns die Erfüllung der Vision geben. Und ich glaube, viele von euch haben das auch schon gespürt in ihrem eigenen Leben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und das gilt umso mehr für uns als Gemeinde. Und das ist so wichtig. Die Gegenwart des lebendigen Gottes ist das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde. Wir brauchen auch seine Hilfe, denn es gibt Widerstände. Habt ihr schon mal gemerkt, es gibt Widerstände in eurem Leben? Boah, heute vielleicht schon mal irgendwo einen Widerstand gemerkt. Es gibt Kampf. Es gibt das Böse. Es gibt unsere menschliche Schwäche. Und auch eine von Gott inspirierte Vision kommt nicht automatisch zur Realität, denn es gibt starke Kräfte in dieser Welt, die dagegen arbeiten, denen das nicht gefällt. Denen es nicht gefällt, dass Menschen gerettet werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beten. Und dann schließlich die Frage, bist du entschlossen? Und sind wir entschlossen, wirklich diesen Auftrag zu erfüllen? Oder sind wir nur offen dafür? Weil ich habe gemerkt, es ist ein Unterschied, wenn ich für eine Sache nur offen bin. Also, dass ich den Tag zum Beispiel, dass ich mich morgens fit mache, geistlich und körperlich, ich bin dafür offen. Ach ja, und wenn der Wecker klingelt, sage ich, boah, das ist so toll, offen zu sein, dreh mich um, schlaf weiter. Aber wenn ich entschlossen bin, dann stehe ich auf und mache mich fit, geistlich und körperlich. Auch wenn es mal nicht sich so gut anfühlt. Aber ehrlich gesagt, meistens fühlt es sich gut an, finde ich, wenn ich es schaffe. Aber es geht immer öfter. Entschlossenheit ist total wichtig. Und schließlich, sind wir bereit, auch gemeinsam einen Schulterschluss zu finden, gemeinsam aufzubrechen, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Das ist am Ende ja immer die Gretchenfrage, auch in der Bibel, die Einheit, die Einmütigkeit, daran hängt so viel. Und deshalb machen wir ja auch diesen Gottesdienst, damit wir einen gemeinsamen Aufbruch am Anfang dieses Jahres haben, dass wir ungefähr Plan haben, wo es lang gehen kann und auch gemeinsam vorwärts gehen, weil Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Amen.